Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, am Mikrofon für Sie heute Margarete Wohlan. Seit gut zwei Wochen hält uns die Eskalation im Asowschen Meer zwischen Russland und der Ukraine in Atem. Schüsse, gerammte Boote, verhaftete Seeleute, Kriegsrecht. Mit diesen wenigen Stichworten sind die offiziellen Fakten grob umrissen. Was sich dahinter verbirgt, wie es zu dem bisherigen Krieg um die Ostukraine passt, inwieweit das ein Puzzleteil im größeren Plan ist und was die Ukrainer dazu sagen, das alles wird uns in der folgenden halben Stunde hier beschäftigen. Für einen der wenigen Lichtblicke rund um die Eskalation sorgte das ukrainische Parlament. Es hat, anders als Präsident Poroschenko wollte, das Kriegsrecht nur in 10 Regionen des Landes zugelassen und das auch nur für 30 Tage. Damit hat es vorerst der weiteren Zuspitzung einen Riegel vorgeschoben. Ich habe vor kurzem auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, auf der es um die Ukraine ging, Sergei Leschenko getroffen, 38 Jahre jung und Abgeordneter im ukrainischen Parlament. Das kurze Gespräch mit ihm stimmt sie ein auf die Gefühlswelt dort und zeigt den Stolz des jungen Politikers auf sein Parlament.
It was very right decision of parliament, maybe one of the few times when
Es war eine richtige und angemessene Entscheidung des Parlaments, eines der wenigen Male, wo das Parlament korrekt gehandelt hat. Die Situation am Asowschen Meer ist sehr kompliziert. Gleichzeitig haben wir aber auch die Präsidentschaftswahlen im nächsten Frühjahr. Und wir als Parlament, also die Volksvertretung, müssen in einer solchen Situation die Institutionen schützen, die unsere Demokratie gewährleisten. Das Kriegsrecht, so wie es Poroschenko gewollt hat, hätte 60 Tage gegolten. Das wiederum hätte dazu geführt, dass die Wahl nach hinten hätte verschoben werden müssen. Deshalb haben wir entschieden, das Kriegsrecht nur begrenzt zu verhängen und nur für 30 Tage. Damit hat sich das Parlament auch gegen die Verschiebung der Wahl ausgesprochen. Sie findet statt, wie vorgesehen, am letzten Sonntag im März nächstes Jahr.
This act was voted and we will have elections in the last Sunday of March.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktion des Parlaments auch deshalb so gut ankam, weil oft gesagt wird, dass die Ukraine ein Failed State ist, ein gescheiterter Staat. Das hier zeigt, die Institutionen funktionieren doch, oder?
I can say that this is overestimating of the situation by people saying these words.
Ich finde, diejenigen, die so etwas über die Ukraine sagen, übertreiben maßlos. In Wirklichkeit haben wir eine lebendige und dynamische Gesellschaft, die sich immer wieder auf Neues einstellen muss. Deshalb ist es oft ein Schritt vor und zwei zurück und wieder zwei vor. Was die Meinungsfreiheit betrifft, die Situation ist heute besser als vor 5 Jahren, aber wir sind natürlich nicht zufrieden. Medien gehören immer noch zu oft den Oligarchen und Radikale bestimmen nach wie vor häufig die Agenda, aber die Mehrheit der Gesellschaft lehnt das ab.
Serious number of society.
As a politician and also as a member of parliament, do you think that
Glauben Sie, dass die Ukraine von Russland bedroht wird?
I mean by Russia?
It's clear for everybody. It's not just a threat. It's an open.
Davon bin nicht nur ich überzeugt, sondern jeder bei uns. Es ist nicht nur eine Bedrohung. Es ist offene Aggression, ein nicht erklärter Krieg, besetzte Gebiete, Abertausende getötet. All das ist für die Ukraine seit mehr als 4,5 Jahren Realität. Wir hier hoffen alle, dass der Westen uns hilft und uns schützt. Denn es geht hier nicht nur um die Ukraine allein. Wir schützen stellvertretend den Westen vor der Aggression Russlands, die Europäische Union und ihre Werte. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn die Ukraine verliert, werden als nächstes andere europäische Länder angegriffen, denn Russland ist daran interessiert, das Projekt EU zu zerstören.
Sie sind davon überzeugt.
Ich bin sicher, es gibt keine andere Erklärung für das, was vor sich geht. Schauen Sie doch, was vorher passiert ist. Der Krieg in Georgien 2008, die Hackerangriffe in Estland 2007. Sie haben sogar die Cyberattacken in den USA und in den europäischen Institutionen nicht verheimlicht. Die Russen wollen die Einigkeit des Westens zerstören.
Are you afraid?
Haben Sie persönlich und auch andere im Land Angst?
Also afraid?
Of course, yes, but at the same time you believe in such status.
Ja klar, aber man muss auch sehen, da wir diesen Zustand seit 4,5 Jahren haben, haben wir uns daran gewöhnt, auf zig solcher Vorfälle zu reagieren, sie zu registrieren und sie auszuhalten. Und doch, das hier ist vielleicht das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in Europa ein Land ein anderes Land so brutal besetzt und damit auch das, wofür Europa steht, mit Verachtung straft.
Sie sind jung, Sie könnten weggehen. Haben Sie daran schon mal gedacht?
Nein, ich hatte schon viele solche Angebote, aber ich finde, die Ukraine ist so dynamisch. Hier verändert sich jeden Tag etwas. Und für jeden von uns gibt es hier so viele Chancen. Die jungen Ukrainer heute sind anders als die Generationen davor. Ich glaube, dass die jungen Ukrainer heute ein gutes Beispiel dafür abgeben, wie europäische Werte, Freiheit und Demokratie geschützt werden können. Verglichen mit vielen EU-Ländern sind die jungen Leute bei uns mehr pro Europa als dort.
Sagt der 38-jährige Parlamentsabgeordnete Sergei Leschenko und grinst, als wollte er sagen, wir wären schon gut für euch Europäer, aber das ist eine andere Geschichte. Wie weiter in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in dem die Eskalation im Asowschen Meer nur ein Schritt von vielen ist? Welche Lösungsansätze gibt es? Zahlreiche westliche Regierungen haben Russlands Vorgehen verurteilt. Auch Deutschland. Russland seinerseits wirft der Ukraine vor, den Vorfall provoziert zu haben. Thomas Franke hat verschiedene Szenarien durchgespielt und beginnt seinen Beitrag in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer.
Das Hafenwasser in Mariupol erinnert an grauen Staub. Der Rand der Pier ist von Möwen zugekotet. Die blau-gelb gestrichenen Kräne sind zur See gedreht, stehen still. Wenn das so weitergehe, sagt Hafenchef Alexander Olenik, entstehe sozialer Sprengstoff. Schon vor dem jüngsten Zwischenfall seien ihnen wegen der neuen Krimbrücke über die Einfahrt ins Asowsche Meer 140 Schiffe weggebrochen, die zuvor regelmäßig Mariupol angelaufen hätten.
Die Güter werden jetzt in ukrainischen Häfen weiter im Süden umgeschlagen, in Odessa und Tschernomorsk, im Hafen Juschne, besonders Eisenerz. Wir haben 1 Million Tonnen an den Hafen von Juschne verloren.
Das wirke sich negativ auf das Zusammenleben aus, beklagt Volodymyr Omeljan, Minister für Infrastruktur der Ukraine.
Eine Menge Menschen in den Häfen werden ihre Arbeit verlieren. Sie werden definitiv unzufrieden sein und jedem dafür die Schuld geben. Zuerst der Ukraine dafür, dass sie ihre Jobs nicht schützen kann und ihr Recht, Geld zu verdienen. Und das stimmt zu 100%.
It's 100% true.
Mariupol ist Frontstadt, war 2014 umkämpft. Und auch heute ist sie mit Kontrollpunkten und Panzersperren an den Zufahrtsstraßen gesichert. Mariupol ist militärisch auf eine erneute Eskalation vorbereitet, versichern die Verantwortlichen. Gesicherte Zahlen sind nicht zu bekommen. Experten gehen davon aus, dass Russland mehr als 60 Marineschiffe im Asowschen Meer hat, darunter auch Landungsboote, um Soldaten auf die andere, die ukrainische Seite des Meeres bringen zu können. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Handvoll kleinerer Kriegsschiffe noch aus sowjetischer Produktion und der russischen Marine nichts entgegenzusetzen. Der Konflikt an Land wird von der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, beobachtet. Für die Beobachtung des Asowschen Meeres hat sie kein Mandat. Alexander Huck war bis vor kurzem stellvertretender Leiter der OSZE-Mission. Der Frage nach einer Ausweitung der Beobachtermission auf das Seegebiet weicht er aus.
Die Waffen sind vor Ort. Die politische Lage in und um die Ukraine ist auch nicht stabil. Und deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, dass man hier jeden einzelnen Schritt nahe verfolgt und sobald es Anzeichen gibt für eine Eskalierung, dass man deeskalierende Maßnahmen einführt.
Zwischenfälle wie der vom 25. November, als Russland die Durchfahrt unter der Krimbrücke versperrte, 3 ukrainische Schiffe mit Gewalt festsetzte und 24 Seeleute festnahm, waren lange erwartet worden. Zum Beispiel von Andriy Klimenko, Chefredakteur des ukrainischen Portals Black Sea News. Er beklagt seit langem, dass die NATO das Schwarze Meer Russland überlassen habe. Die Ukraine sei dem hochgerüsteten Nachbarn nahezu wehrlos ausgeliefert, beklagt Klimenko.
Ich möchte, dass Ihre Hörer in Deutschland verstehen, wenn es kein NATO-Schiff im Schwarzen Meer gibt, ist das ein Fenster der Möglichkeiten für eine Aggression Putins gegen die Ukraine von der See.
Rückblick. August 2008. Georgien ist im Krieg mit Russland und im Hafen der georgischen Schwarzmeerstadt Poti liegt die georgische Kriegsmarine auf Grund. 8 Schiffe binnen weniger Minuten von russischen Jagdflugzeugen versenkt. Auch auf dem Landweg sind russische Soldaten Richtung Poti vorgestoßen, haben geplündert, Kontrollpunkte errichtet. 70 Kilometer weiter südlich, in der georgischen Hafenstadt Batumi, lag zu dieser Zeit ein US-Zerstörer, brachte Hilfsgüter. Der Kapitän eines Schwimmkrans zieht sich ein kariertes Hemd über den nackten Oberkörper. Selbst seine Brusthaare sind ergraut. Den ganzen Tag waren seine Leute im Hafen von Batumi damit beschäftigt, die Hilfsgüter von dem US-Zerstörer abzuladen.
Wissen Sie, wir sind ein sehr kleines Land. Die großen Staaten machen mit uns, was sie wollen. Ich will ja nicht grob sein, denn ich habe in Russland sehr viele Freunde. Aber es war falsch von den Russen, ihre Stärke so auszuspielen.
Vor 10 Jahren gingen die Männer auf dem Schwimmkran davon aus, dass die russische Schwarzmeerflotte kein US-Kriegsschiff angreifen würde. Sie behielten recht. Die USA kündigten damals sogar an, 2 weitere Kriegsschiffe mit Hilfsgütern nach Georgien zu schicken. Zusätzlich waren damals ein deutsches und ein spanisches Schiff auf dem Schwarzen Meer. Dabei blieb es allerdings auch. Die Georgier und auch die Ukrainer erhofften sich schon damals viel mehr von der NATO, einen verbindlichen Maßnahmenplan für eine baldige Aufnahme in das westliche Militärbündnis nämlich. Im Frühjahr 2008, vor dem Georgienkrieg, hatten die NATO-Mitglieder der Ukraine und Georgien diesen Membership Action Plan verweigert und dabei blieben sie auch nach dem Georgienkrieg. Der Infrastrukturminister der Ukraine, Volodymyr Omeljan, stellt sich auf eine lange Auseinandersetzung mit Russland ein.
As Churchill said once, yes, peace will come.
Wie Churchill mal gesagt hat, ja, der Frieden kommt, wenn wir den Krieg gewonnen haben. Wir sollten den Krieg gewinnen und dann wird es Frieden geben. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine Russland angegriffen hätte. Die Ukraine hat nicht Moskau besetzt. Russland hat sich die Krim genommen und den Ostteil der Ukraine. Sie haben es mit Georgien 2008 gemacht und dann haben sie gemerkt, dass westliche Länder sehr zurückhaltend reagiert haben. Das ist kein großes Ding. Wir können Georgien besetzen. Am nächsten Tag besetzen wir die Ukraine, vielleicht das Baltikum. Niemand wird reagieren.
NATO, das steht für viele hier für No Action, Talking Only. Also nichts als heiße Luft. Und tatsächlich, nicht mal ein Jahr nach dem Krieg in Georgien drückte die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton gemeinsam mit ihrem russischen Kollegen Sergei Lavrov symbolisch einen Knopf für den Neustart der russisch-amerikanischen Beziehungen. Im Baltikum hat die zögerliche Haltung gegenüber Russland viele Menschen in Alarmbereitschaft versetzt. Grenznahe Bewohner bereiten derzeit Bunker für sich und ihre Familien vor. Sie trauen der russischen Regierung so ziemlich alles zu. Dabei sind Estland, Lettland und Litauen Mitglieder in der EU und der NATO. Sie fürchten, was auch andere Beobachter umtreibt, dass die Regierung unter Putin die Verteidigungsbereitschaft der NATO an den Grenzen des Baltikums mit einem vergleichsweise kleinen Angriff austesten könnte, indem sie zum Beispiel eine Grenze um ein paar hundert Meter verschiebt. Die Frage ist, wird die NATO deshalb den Bündnisfall ausrufen? Wenn ja, läuft die Eskalation. Wenn nicht, wäre die NATO als Papiertiger entlarvt. Dementsprechend sorgenvoll äußert sich der ehemalige ukrainische Premierminister Arseniy Yatsenyuk.
It seems to me that both NATO and the European Union realized.
Mir scheint, dass die NATO und die EU realisiert haben, dass Russland eine Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit darstellt. Schauen Sie, Agenten des russischen Geheimdienstes GRU haben angefangen, die militärische und nationale Sicherheitsinfrastruktur der EU und der freien Welt anzugreifen. Schauen Sie, was in Salisbury passiert ist. Schauen Sie, was mit dem Passagierflugzeug MH17 passiert ist. Es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht um die Sicherheit der Europäischen Union und der NATO.
Mit der Eskalation am 25. November am Asowschen Meer stellt sich auch erneut die Frage, ob Sanktionen geeignet sind, Russlands Aggression einzudämmen. Die Sanktionen gegen Russland wirken langfristig, sagt Tatjana Mitrova, eine der führenden Energieexpertinnen Russlands, vor allem auf Russlands Haupteinnahmen, die Öl- und Gaswirtschaft. Mitrova forscht an der Skolkovo Management Hochschule in Moskau.
Direkt machen sich die Sanktionen in erster Linie bei den Kapitalkosten bemerkbar. Früher konnten russische Unternehmen im Ausland einfach und schnell Kredite aufnehmen. Die Banken standen Schlange, um ihnen Kredite zu geben, und das zu niedrigen Zinsen, 3-4%. Jetzt sind es 13-14%, und es ist ein riesiges Problem, Banken und Fonds davon zu überzeugen, dass die Kreditvergabe nicht riskant ist.
Auf das tägliche Geschäft hätten die Sanktionen bisher keinen großen Einfluss, so Mitrova.
Das sorgt bei den russischen Unternehmen und der politischen Führung Russlands für das Gefühl, dass die Sanktionen nicht funktionieren. Aber der Schein trügt. Die Sanktionen funktionieren, doch nicht kurz, sondern langfristig. Sie verengen Schritt für Schritt die Zukunft des Öl- und Gassektors.
Das gilt vor allem für die Förderung von Schieferöl in der Arktis ab 2025.
Es ist wie der Würgegriff einer Anaconda. Diese Methode wurde auch gegen die Sowjetunion angewandt, als in den 70er Jahren Sanktionen eingeführt wurden. Russland macht zurzeit eine sehr ähnliche Erfahrung.
Die Sowjetunion ist schließlich auch zugrunde gegangen, weil Technologien fehlten und der Staat alle Mittel in Rüstung steckte. Es ist also kein Wunder, dass ukrainische Politiker wie der Ex-Premier Arseni Yatsenyuk klare Forderungen formulieren.
No doubt to preserve sanctions. No doubt.
Die Sanktionen müssen beibehalten werden, kein Zweifel.
And it's important to preserve the unity in the European Union.
Und es ist wichtig, dass die EU Einheit demonstriert.
Doch ausgerechnet Deutschland verhindert die Einheit der EU mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Derzeit fließt ein Teil des russischen Gases noch durch alte Leitungen in der Ukraine nach Westen. Das durch Korruption, Zerfall, Krieg und Oligarchenwesen geschwächte Land ist auf die Transitgebühren dringend angewiesen. Auch garantiert die Rolle als Transitland, zumindest zu einem gewissen Teil, die Sicherheit des Landes. Russland ist beim Gastransit noch auf die Ukraine angewiesen. Fällt das weg, werde die Ukraine endgültig nahezu schutzlos, fürchten nicht nur Ukrainer. Auch im Baltikum und in Polen warnen Politiker aller Fraktionen vor Nord Stream 2. Schwammigen Versprechen Putins, auch weiterhin einen Teil des Gases durch die Ukraine zu leiten, schenken sie keinen Glauben. Zu oft habe Putin sein Wort gebrochen. Volodymyr Omeljan, der ukrainische Minister für Infrastruktur.
Es gibt die feste Meinung, dass es Putins Minimalplan war, die Ukraine entlang des Dnjepr zu besetzen, bis zum linken Flussufer zu gehen. Das hat bisher nicht geklappt.
Minimalplan, sagt der Minister für Infrastruktur Omeljan. Dahinter steht die Angst, gepaart mit der Erfahrung, die das gebeutelte Land mit Russland gemacht hat, vor einem Maximalplan. Soweit Thomas Franke über die Optionen im Krieg mit Russland. Anastasia Stanko, 32 Jahre jung, ist eine ukrainische Journalistin, Bloggerin und die Mitbegründerin des Online-Fernsehsenders Chomatske. Sie ist auch Preisträgerin des International Press Freedom Award 2018, eine Auszeichnung, die seit 1991 verliehen wird von der unabhängigen Nichtregierungsorganisation Komitee zum Schutz von Journalisten CPJ. Ich sprach mit ihr auf einem Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung, weil ich von ihr wissen wollte, was für sie als Journalistin und für ihre Arbeit dieser Krieg bedeutet. Denn sie wird als Vaterlandsverräterin beschimpft, wenn sie auch über verschleppte Reformen und Korruption in ihrem Land berichtet. Bevor sie aber auf diese Frage eingeht, wollte sie vorher unbedingt klarstellen, warum die Menschen in der Ukraine zunächst so verwirrt waren.
Like maybe first 2 days it were like chaos. Because people can't understand what's happened.
In den ersten Tagen herrschte Chaos, weil die Menschen nicht verstanden, was da passiert ist. Präsident Poroschenko erklärte uns, dass es russische Aggression sei und dass man das Kriegsrecht verhängen muss. Auch deshalb, weil gegenwärtig immer mehr russische Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt würden. Die Menschen leerten ihre Bankkonten, fragten uns Journalisten, was sie tun sollten. Fliehen? Bleiben? Sollten sie Dollar tauschen? Manche Zuschauer melden mir, sollten wir vielleicht für den Krieg etwas spenden, uns melden für die Armee? Chaos also. Für mich war das total verrückt, denn ich berichte über den Krieg in der Ostukraine, also aus dem Donbass, seit über 4 Jahren. Und verglichen mit dem, was dort seit der Annexion der Krim geschieht, ist das, was am Asowschen Meer passiert ist, nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, die russischen Soldaten sind in der Ostukraine seit 4 Jahren. Und da spricht niemand von Kriegsrecht oder von einer militärischen Verteidigung unseres Landes. Und deshalb haben die Ukrainer einerseits Angst und andererseits können sie es nicht verstehen.
Was denken Sie?
I think that the president want to find the way how to make the elections not in March.
Ich persönlich denke, dass unser Präsident einen Grund suchte, um die Präsidentschaftswahl von März auf Mai oder Juni 2019 zu verschieben. Und das empfinde ich als sehr zynisch. Angeblich verhängt er das Kriegsrecht, um die russische Invasion zu verhindern. Aber wir haben diese russische Invasion doch seit Jahren. Russische Soldaten überschreiten permanent die Frontlinie, trotz Minsker Abkommen, und sie schießen. Es gab, um nur ein Beispiel zu nennen, bei den Kämpfen um den Flughafen von Donetsk Anfang 2015 Dutzende ukrainische Soldaten, die getötet wurden. Und Kriegsgefangene, von denen manche bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Deshalb können vor allem wir Journalisten nicht verstehen, was das jetzt soll. Natürlich ist die Situation am Asowschen und am Schwarzen Meer sehr gefährlich, aber das ist sie eigentlich schon seit Mai, seit die Russen die sogenannte Kertschbrücke eröffnet haben, die Russland und die Krim verbindet.
From the May when the bridge was constructed, was built here.
Does it have an impact? Wie beeinflusst das alles Ihre Arbeit als Journalistin und Bloggerin?
You know, we have discussion even in Hromadske. Inside Hromadske, I don't even talk about discussion inside media.
Es führt zu vielen Diskussionen in der gesamten Medienbranche. Selbst innerhalb unseres Online-TV-Senders Hromadske sind wir uns nicht einig und diskutieren viel. Alles dreht sich um die Frage, schaden wir unserem Land, wenn wir Poroschenko öffentlich unterstellen, dass er das nur macht, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen? Immerhin befindet sich die Ukraine in einer sehr gefährlichen Situation.
Sie sollen also zusammenhalten.
Ja,
für die Ukraine. Und wir sollten Patrioten sein, denn sonst sind wir nützliche Idioten für Russland und gute Werkzeuge von Monstern. Diese Diskussion haben wir seit 4 Jahren. Als wir damals, vor mittlerweile 5 Jahren, auf dem Maidan für mehr Demokratie demonstrierten, da waren wir Helden für unser Land. Und heute werden wir als Feinde der Ukraine diskriminiert. So wie Trump die amerikanischen Journalisten schlecht macht, so hören wir das hier auch täglich in der Ukraine.
As Trump said about American journalists, the same we can hear in Ukraine.
What does it make with you? Was macht das alles mit Ihnen, solche Anfeindungen, persönlich, psychisch?
Sie meinen Schere im Kopf?
Yes. You know, I think that many of Ukrainian journalists and I also.
Viele meiner Kollegen und ich auch fragen sich in der Tat, sollen wir diese oder jene Frage stellen oder lieber nicht? Sollten wir zum Beispiel wirklich fragen, woran sehen Sie, dass das im Asowschen Meer eine echte Aggression ist? Und zwar eine größere als das, was in den letzten 4 Jahren von den Russen kam. Denn für uns ist die Bedrohung ja schon viel länger da. Warum haben Sie gerade jetzt entschieden, das Kriegsrecht zu verhängen, Herr Poroschenko? Und angesichts solcher Fragen gibt es viele in meiner Branche, die sagen, lasst das, das sollten wir vielleicht nicht fragen. Man hängt immer zwischen einerseits Meinungs- und Informationsfreiheit und andererseits dem Gefühl, dass dein Land angegriffen wird und du es verteidigen musst. Ich denke das permanent. Aber ich sehe es als meine journalistische Pflicht, meine Zuschauer darüber zu informieren, was wirklich passiert. Denn Fakt ist, wir haben diese Wahl im nächsten Jahr, entweder am 31. März oder später, aber sie wird so oder so ätzend sein. Davon bin ich überzeugt. Alle Kandidaten werden PR machen. Das heißt, der Präsident wird die Karte ausspielen, der Beschützer und Verteidiger des Landes zu sein. Alles andere wird er dem unterordnen. Julia Timoschenko, seine Herausforderin, wird Themen ansprechen, die die Menschen mehr beschäftigen. Die hohen Gaspreise, die niedrigen Löhne und dass sie das ändern will. Verrückt, denn wir wissen alle, das wird sie nicht schaffen. Das Ding ist, wir haben hier jetzt 3 Monate Winter. Wenn also die Wahlen im März sind, hat sie eine Chance, Poroschenko abzulösen. Wenn dieser es aber schafft, die Wahlen auf Mai, Juni zu verschieben, dann, die Menschen vergessen schnell, dann ist Sommer, es ist warm und der jetzige Präsident Poroschenko hat die Chance zu gewinnen.
When it will be in May or June, people maybe forgot about this. And yeah, and President had the chance. Yeah, I mean Poroschenko.
Fürchtet die ukrainische Journalistin und Bloggerin Anastasia Stanko. Im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Die 32-jährige Anastasia ist nicht die Einzige, die damit lebt, hadert und sich selbst auch diesbezüglich jeden Tag hinterfragt. Wir von der Weltzeit bleiben dran, den Blick nicht nur auf politische Allianzen gerichtet, sondern auch auf die Zivilgesellschaft und was der Krieg mit ihr macht. Im Podcast und in unserer App können Sie jederzeit checken, ob es wieder was Neues dazu gibt. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.